From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 179. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Thomas S. Monson,
der Präsident der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters, we welcome you.
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Morgen zur vierten Versammlung der 179. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir begrüßen auch diejenigen, die diese Versammlung über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Wir danken den Eigentümern und dem Betriebspersonal der Einrichtungen, die diese Konferenz übertragen. Die Musik in dieser Versammlung übernimmt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Clay Christiansen und Richard Elliott an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Lobe den Herrn« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Wie schön die Stund«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Daryl H. Garn von den 70ern. Jetzt singt der Chor.
Our eternal Father in heaven.
Ewiger Vater im Himmel, voller Dankbarkeit sagen wir dir, wie lieb wir dich haben, nun, da wir uns in diesem wunderbaren Konferenzzentrum und überall in der Welt versammeln, um dich und deinen geliebten Sohn Jesus Christus zu verehren. Wir sind dir dankbar für den wunderbaren Plan des Glücklichseins und für das Sühnopfer unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Wir sind dir dankbar, in Tagen zu leben, da das Evangelium wiederhergestellt worden ist. Wir sind dankbar für einen lebendigen Propheten, Präsident Thomas S. Monson. Wir bitten dich, ihn zu segnen und seine Ratgeber und das Kollegium der 12 Apostel und alle, die an dieser Generalkonferenz mitwirken. Wir sind dankbar für unsere Missionare und bitten dich um deinen Segen für sie. Mögen sie Erfolg haben, möge es ihnen gut gehen, überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, in jeder Mission. Wir bitten dich nun, Vater, dass wir aufmerksam sein mögen, dass jeder für sich zuhört, versteht und nach den Grundsätzen des Evangeliums lebt, die heute vermittelt werden. Und das bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Beautiful.
Sehr schön. Der Chor sang soeben, alle Wege machst du schön. Wir freuen uns, nun von Präsident Dieter F. Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Anschließend wird Elder Neil L. Anderson, der gestern als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt wurde, zu uns sprechen. Ihm folgt Elder Stephen E. Snow von der Präsidentschaft der 70er. Präsident Uchtdorf.
Heute ist der Tag, den Christen üblicherweise Palmsonntag nennen. Sie erinnern sich, dass Jesus Christus an diesem Sonntag vor fast 2000 Jahren in Jerusalem einzog. Es war die letzte Woche seines irdischen Lebens. Er ritt auf einem Esel ein und erfüllte so Zacharias Prophezeiung aus alter Zeit. Eine große Menge strömte zusammen, um den Meister zu begrüßen, und die Menschen breiteten vor ihm Palmblätter, blühende Zweige und sogar ihre Kleidung auf dem Weg aus. Als er sich ihnen näherte, riefen sie aus: Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn, und Hosianna, dem Sohn Gottes. Vielleicht dachten die Jünger, dass dies der Wendepunkt sei, der Zeitpunkt, da die jüdische Welt Jesus endlich als den lang ersehnten Messias erkennen würde. Der Erretter wusste, dass viele der Lobrufe und der Beifall nur vorübergehender Natur sein würden. Er wusste, dass er bald den Ölberg erklimmen und dort, allein in Gethsemane, die Sünden der Welt auf sich nehmen würde. Es ist angebracht, dass wir unsere Gedanken in dieser Woche, die zwischen Palmsonntag und dem Ostermorgen liegt, Jesus Christus zuwenden, der Quelle des Lichts, des Lebens und der Liebe. Die Massen in Jerusalem mögen in ihm einen großen König gesehen haben, der sie von politischer Unterdrückung befreien würde. In Wahrheit jedoch hat er uns weit mehr gegeben. Er hat uns sein Evangelium gegeben, eine Perle von unschätzbarem Wert, den großen Schlüssel der Erkenntnis, der einem, so man ihn denn erkennt und gebraucht, davon macht, ein Leben voller Glück, Friede und Erfüllung erschließt. Das Evangelium ist die gute Nachricht von Christus. Es ist die Offenbarung, dass der Sohn Gottes auf die Erde kam, ein vollkommenes Leben führte, für unsere Sünden sühnte und den Tod bezwang. Es ist der Pfad zur Errettung, der Weg zur Vollhoffnung und Freude und die Zusicherung, dass Gott einen Plan hat, um seine Kinder zu erlösen und sie glücklich zu machen. Das Evangelium ist der Weg, den der Jünger beschreitet. Wenn wir auf diesem Weg wandeln, können wir Zuversicht und Freude erfahren, selbst in Zeiten der Gefahr, des Leids und der Ungewissheit. Wir leben in einer Zeit, da sich viele um ihr materielles Auskommen sorgen. Sie haben Zukunftsängste und zweifeln an ihrer Fähigkeit, die Herausforderungen zu meistern, die sich ihnen stellen. Viele haben Pech gehabt und die Traurigkeit kennengelernt. Sie sehen sich nach Sinn und Zweck im Leben. Weil das Interesse an diesen Themen so groß ist, zögert die Welt nicht, zahlreiche neue Antworten für jedes Problem zu bieten, dem wir uns gegenübersehen. Die Menschen eilen von einer neuen Idee zur nächsten und hoffen, etwas zu finden, was ihnen Antwort auf die brennende Fragen ihrer Seele gibt. Sie besuchen Lehrgänge und kaufen Bücher, CDs und anderes mehr. Die Begeisterung über jede Neuerung nimmt sie ganz in Anspruch. Aber das Feuer einer jeden neuen Theorie erlischt unweigerlich, nur um einer weiteren, neuen, verbesserten Lösung Platz zu machen, die verheißt, alles zu erreichen, was ihre Vorgänger nicht vermochten. Das heißt nicht, dass an diesen weltlichen Angeboten nichts Wahres ist. Vieles ist gut und richtig. Doch nichts davon bewirkt, die dauerhafte Veränderung, nach der wir im Leben trachten. Ist die Begeisterung abgeklungen, bleibt ein Gefühl der Leere zurück und wir suchen nach der nächsten neuen Idee, die den Schlüssel zum Glück verspricht. Im Gegensatz dazu bietet das Evangelium Jesu Christi die Antwort auf unsere Probleme. Es ist kein Geheimnis. Es ist weder kompliziert noch verborgen. Es kann uns die Tür zum wahren Glück öffnen. Es ist nicht nur eine Theorie oder ein Vorschlag. Es ist überhaupt nicht von Menschen gemacht. Es entspringt den reinen und immerwährenden Wassern dessen, der das Universum erschaffen hat und der Wahrheiten kennt, die wir kaum ansatzweise erfassen können. Mit dieser Erkenntnis hat er uns das Evangelium gegeben, ein unbezahlbares Geschenk und das beste Rezept für Glück und Erfolg. Wenn wir alles übersteigende Wahrheiten des Evangeliums Jesu Christi hören, keimen Hoffnung und Glauben in uns auf. Je mehr wir Herz und Sinn mit der Botschaft des auferstandenen Christus füllen, desto größer wird unser Wunsch, ihm und seinen Lehren zu folgen. Dadurch wiederum wächst unser Glaube und kann das Licht Christi unser Herz erleuchten. Wenn das geschieht, erkennen wir unsere Unvollkommenheit und haben den Wunsch, von der bedrückenden Last der Sünde gereinigt zu werden. Wir sehnen uns danach, frei von Schuld zu sein. Das motiviert uns, Umkehr zu üben. Glaube und Umkehr führen zu den reinigenden Wassern der Taufe, bei der wir geloben, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen und ihm nachzueifern. Um uns in dem Wunsch zu bestärken, ein reines und heiliges Leben zu führen, werden wir bei der Taufe durch Feuer mit der unsagbaren Gabe des Heiligen Geistes ausgestattet. Dieser himmlische Beistand begleitet und führt uns, wenn wir auf dem Pfad der Rechtschaffenheit wandeln. Je mehr wir vom Geist Gottes erfüllt sind, desto mehr gehen wir auf unsere Mitmenschen zu. Daheim und in der Familie werden wir Friedensstiftern. Überall helfen wir unseren Mitmenschen. Wir gehen auf sie zu und tun ihnen voller Barmherzigkeit, Vergebungsbereitschaft, Güte, Langmut und Geduld Gutes. Dies sind die ersten Schritte auf dem Weg des wahren Lebens und der Erfüllung. Es ist der friedfertige Weg, den jemand beschreitet, der Jesus Christus nachfolgt. Es führt jedoch nicht schnell ans Ziel und bringt auch keine Heilung über Nacht. Ein Bekannter schrieb mir kürzlich im Vertrauen, dass es ihm schwerfalle, sein Zeugnis stark und lebendig zu halten. Er bat mich um Rat. Ich schrieb ihm zurück und machte ihm liebevoll einige konkrete Vorschläge, was er tun könnte, um sein Leben mehr an den Lehren des wiederhergestellten Evangeliums auszurichten. Zu meiner Überraschung hörte ich nur eine Woche später erneut von ihm. Sein Brief lässt sich etwa so zusammenfassen. Ich habe Ihre Vorschläge ausprobiert, es hat nicht funktioniert. Was haben Sie sonst noch auf Lager? Brüder und Schwestern, wir müssen dranbleiben. Das ewige Leben erlangen wir nicht im Spurt. Es ist ein Ausdauerlauf. Wir müssen die göttlichen Grundsätze des Evangeliums ein ums andere Mal anwenden. Tagtäglich müssen wir sie in unserem Alltag aufnehmen. Viel zu oft sehen wir das Evangelium wie ein Farmer, der morgens aussät und bereits am Nachmittag Mais am Kolben erwartet. Als Alma das Wort Gottes mit einem Samenkorn verglich, erklärte er, dass das Samenkorn allmählich zu einem Baum heranwächst, der Früchte trägt, und zwar als Ergebnis unseres Glaubens und Eifers und unserer Geduld und Langmut. Es stimmt, dass sich manche Segnungen unverzüglich einstellen. Schon bald, nachdem wir das Samenkorn in unser Herz gepflanzt haben, beginnt es zu schwellen, zu sprießen und zu wachsen. Dadurch wissen wir, dass das Samenkorn gut ist. Sobald wir den Pfad betreten, den der Jünger beschreitet, begleiten uns die Segnungen Gottes, seien sie sichtbar oder nicht. Die Fülle dieser Segnung können wir jedoch nicht erlangen, wenn wir den Baum vernachlässigen und uns keine Gedanken machen, wie er zu nähren ist. Das Wissen, dass das Samenkorn gut ist, genügt nicht. Wir müssen es mit großer Sorgfalt nähren, damit es Wurzeln bekommt. Nur dann können wir von der Frucht essen, die süßer als alles Süße ist und reiner als alles Reine, und uns an dieser Frucht laben, selbst bis wir satt sind, so dass wir nicht hungern und auch dürsten werden wir nicht. Das Leben als Jünger ist eine Reise. Wir benötigen die läuternden Lektionen, die wir auf dieser Reise lernen, damit unser Charakter geformt und unser Herz gereinigt wird. Indem wir geduldig auf dem Pfad wandeln, den der Jünger beschreitet, stellen wir vor uns selbst unser Beweis, wie stark unser Glaube ist und dass wir bereit sind, den Willen Gottes unserem eigenen vorzuziehen. Es genügt nicht, bloß von Jesus Christus zu sprechen oder zu bekunden, dass wir seine Jünger sind. Es genügt nicht, uns lediglich mit Symbolen oder unserer Religion zu umgeben. Das Leben als Jünger ist nichts für Zuschauer. Wir können ebenso wenig erwarten, die Segnung des Glaubens zu erfahren, wenn wir untätig an der Seitenauslinie stehen, wie wir erwarten können, unsere Gesundheit zu fördern, wenn wir auf dem Sofa Sportveranstaltungen im Fernsehen anschauen und den Sportlern gute Ratschläge geben. Und doch verehren einige Gott vorzugsweise, wenn nicht ganz hauptsächlich als Zuschauer der Jünger. Unsere Religion ist jedoch nicht aus zweiter Hand. Wir können die Segnung des Evangeliums nicht empfangen, indem wir lediglich beobachten, wie andere Gutes tun. Wir müssen die Seitenauslinie verlassen und unseren Worten Taten folgen lassen. Den ersten Schritt auf dem Weg des Jüngers machen wir glücklicherweise genau dort, wo wir gerade stehen. Wir müssen uns für den ersten Schritt nicht vorqualifizieren. Es kommt nicht darauf an, ob wir reich oder arm sind. Wir müssen nicht gebildet, redegewandt oder klug sein. Wir müssen nicht vollkommen sein oder hohes Ansehen genießen und noch nicht einmal gute Manieren mitbringen. Sie und ich können heute den Weg des Jüngers beschreiten. Seien wir demütig und beten wir von ganzem Herzen zum Vater im Himmel. Sagen wir ihm, dass wir zu ihm kommen und von ihm lernen wollen. Haben Sie Glauben, suchen Sie, dann werden Sie finden. Klopfen Sie an und die Tür wird aufgetan. Dienen Sie dem Herrn, indem Sie anderen dienen. Machen Sie aktiv in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Zweig mit. Stärken Sie Ihre Familie, indem Sie entschlossen nach den Grundsätzen des Evangeliums leben. Seien Sie in Ihrer Ehe und in Ihrer Familie eines Herzens und eines Sinnes. Die Zeit ist gekommen, ihr Leben so einzurichten, dass sie einen Tempelschein erhalten und auch nutzen können. Die Zeit ist gekommen, sinnvolle Familienabende abzuhalten, das Wort Gottes zu lesen und sich in aufrichtigem Gebet an unserem himmlischen Vater zu wenden. Die Zeit ist gekommen, von Herzen dankbar zu sein für die Wiederherstellung seiner Kirche, lebende Propheten, das Buch Mormon und die Priestertumsmacht, durch die wir gesegnet werden. Die Zeit ist gekommen, das Evangelium Jesu Christi anzunehmen, ein Jünger Christi zu werden und auf seinem Weg zu wandeln. Einige meinen, sie könnten an den Segnungen des Evangeliums nur nach in Maßen teilhaben, weil sie Fehler begangen haben. Wie wenig verstehen sie doch die Absichten des Herrn? Eine der großen Segnungen, die sich daraus ergeben, dass man das Evangelium lebt, besteht darin, dass es uns läutert und hilft, aus unseren Fehlern zu lernen. Wir alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und doch hat das Sühnopfer Jesu Christi die Macht, uns zu heilen, sofern wir umkehren. Unser lieber Freund Elder Joseph B. Wethlin hat uns diesen Grundsatz auf diese Weise klargemacht. Oh, es ist wunderbar zu wissen, dass der himmlische Vater uns liebt, sogar mit all unseren Fehlern. Seine Liebe ist derart, dass er uns niemals aufgeben wird, nicht einmal dann, wenn wir es selbst tun. Wir sehen uns im Licht von gestern und heute. Der himmlische Vater sieht uns im Licht der Ewigkeit. Das Evangelium Jesu Christi ist ein Evangelium, das uns wandelt. Es nimmt uns als irdische Männer und Frauen und veredelt uns zu Männern und Frauen für die Ewigkeit. Ende des Zitats. Denjenigen, die aus irgendwelchen Grund von dem Pfad abgewichen sind, den der Jünger beschreitet, lade ich ein, dort anzufangen, wo sie sich gerade befinden, und zum wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi zu kommen. Wandeln Sie wieder auf dem Weg des Herrn. Ich bezeuge, dass der Herr Sie segnen, mit Erkenntnis und unermesslicher Freude ausstatten und die unvergleichliche Gabe des Geistes auf Sie kommen lassen wird. Es ist immer der richtige Zeitpunkt, auf seinem Weg zu wandeln. Es ist nie zu spät. Diejenigen, die sich unzulänglich fühlen, weil sie nicht ihr Leben lang Mitglied der Kirche waren, denjenigen, die das Gefühl haben, sie könnten die Zeit, die sie verloren haben, nie wieder aufholen, bezeuge ich, dass der Herr ihre besondere Fähigkeiten, Talente und Fertigkeiten braucht. Die Kirche braucht sie, wir brauchen sie. Es ist immer der richtige Zeitpunkt, auf seinem Weg zu wandeln. Es ist nie zu spät. Lassen Sie uns an diesem Palmsonntag in dieser Osterzeit und jederzeit daran denken, das wiederhergestellte Evangelium des Herrn und Erlösers Jesus Christus kann jede Leere füllen, jede Wunde heilen und jedes Tal des Kummers überbrücken. Es ist der Weg der Hoffnung, des Glaubens und des Gottvertrauens. Das Evangelium Jesu Christi wird in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, in seiner Fülle gelehrt. Diese Kirche wird von einem lebenden Propheten geleitet, der vom Herrn Jesus Christus bevollmächtigt wurde, uns in den Schwierigkeiten unserer Zeit Führung und Leitung zu geben. Ich gebe feierlich Zeugnis, dass Jesus der Christus lebt. Er ist der Erretter und Erlöser der Welt. Er ist der verheißene Messias. Er führte ein vollkommenes Leben und sühnte für unsere Sünden. Er wird immer an unserer Seite stehen. Er wird unsere Schlachten schlagen. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Errettung. Er ist der Weg. Davon gebe ich Zeugnis. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder und Schwestern in aller Welt, mir zittern die Knie und auch meine Gefühle schwanken. Ich habe Sie alle lieb und danke Ihnen aus tiefstem Herzen für Ihre Unterstützung. In vielerlei Hinsicht fühle ich mich unzulänglich und bin beschämt. Ich schöpfe Trost aus der Tatsache, dass der Herr mich in der einzigen Voraussetzung für das heilige Apostelamt, deren Spielraum sich nicht erweitern lässt, sehr gesegnet hat. Ich weiß mit vollkommener und sicherer Klarheit durch die Macht des Heiligen Geistes, dass Jesus der Christus ist, der geliebte Sohn Gottes. Kein Mensch ist liebevoller als Präsident Thomas S. Monson. Seine Herzlichkeit ist so warm wie die Mittagssonne. Und doch werden Sie sich vorstellen können, dass ich geradezu erschlagen war, als er mir diese heilige Berufung aussprach und die Augen des Propheten Gottes tief ins Innerste meiner Seele blickten. Zum Glück werden Sie sich auch vorstellen können, wie sehr ich die Liebe des Herrn und seiner Propheten empfand, als Präsident Monson liebevoll seine langen Arme um mich legte. Ich habe Sie sehr gern, Präsident Monson. Denjenigen, die mich kennen, möchte ich sagen, falls ich jemals in Ihrer Gegenwart weniger war, als ich hätte sein sollen, bitte ich Sie um Vergebung und Geduld. Ich bin auf Ihren Glauben und auf Ihre Gebete für mich wirklich angewiesen. Ich weiß, dass ich noch nicht bin, was ich werden muss. Ich bete darum, dass ich bereit und formbar sein möge, wenn der Herr mich belehrt und mich korrigiert. Ich finde tröstlich, was Präsident Monson gestern Abend in der Priestertumsversammlung sagte. Der Herr formt einem den Rücken so, dass er die Last tragen kann, die ihm auferlegt wird. Kurz nach meiner Berufung als Generalautorität vor 16 Jahren sagte er mir in einer Pfahlkonferenz, zu der ich Präsident Packer begleitet hatte, etwas, was ich nicht vergessen habe. An die Versammelten gerichtet sagte er, ich weiß, wer ich bin. Und dann setzte er nach einer Pause hinzu, ich bin ein Niemand. Dann drehte er sich zu mir um, der auf dem Podium hinter ihm saß, und sagte, und Sie, Bruder Anderson, sind auch ein Niemand. Dem folgten dann die Worte, falls Sie das jemals vergessen, wird der Herr Sie umgehend daran erinnern. Und es wird Ihnen nicht gefallen. Ich bin Ihnen, den treuen Mitgliedern der Kirche, zutiefst dankbar. Als ich ein junger Missionar in Frankreich war, blühte mein Zeugnis auf. Ich sah, wie sich Mitglieder mit ganzem Herzen dem Evangelium Jesu Christi hingaben. In den vergangenen 20 Jahren haben wir 10 Jahre im Auftrag der Kirche außerhalb der Vereinigten Staaten gelebt. Ich habe in fremden Ländern mit mir fremden Sprachen gesehen, wie die Macht Gottes in ihrem Leben wirkt. Wie wunderbar sie doch sind, die große Familie derer, die an das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi glauben. Der Herr hat mich in einer Weise gesegnet, dass ich es niemals zurückzahlen könnte. Er hat mir gestattet, einen seiner Engel hier auf Erden zu heiraten. Meine Frau Kathy ist mein Licht und mein Vorbild, eine wertvolle Tochter Gottes, voller Reinheit und Unschuld. Ich wäre nichts ohne sie. Einen Großteil meines Lebens habe ich mich bemüht, der zu werden, für den sie mich schon hielt. Vor 20 Jahren, als unsere 4 Kinder noch klein waren, wurde unsere Familie auf eine Mission in Frankreich berufen. Dieser Berufung folgten weitere, die dazu führten, dass sie in diesen Jahren, in denen man eigentlich Beständigkeit braucht, von Ort zu Ort ziehen mussten, von Kontinent zu Kontinent. Inzwischen hat der Herr sie mit großartigen Lebensgefährten und entzückenden eigenen Kindern reichlich gesegnet. Ich möchte Ihnen dafür danken, wie gut Sie sind und wie viel sie um meinetwillen geopfert haben. Ich bin auch meinen treuen Eltern dankbar. Meine Mutter ist heute hier. Und allen, die mein ganzes Leben lang so viel für mich getan haben. Ich bekunde meinen Brüdern, den 70ern, meinen tiefen Respekt und meine Zuneigung. Auch diese Brüder bedeuten mir sehr viel. Die Freundschaft, die uns verbindet, ist nicht allein von dieser Welt, sondern wird auch hinter dem Schleier nicht abreißen. 16 Jahre lang sind mir die Mitglieder der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Vorbild und Lehrer gewesen. Ich habe von ihnen Redlichkeit und Rechtschaffenheit gelernt. In all diesen Jahren sind mir niemals ungestümer Zorn oder auch nur das geringste Verlangen nach persönlichem oder materiellem Vorteil begegnet. Niemals ist mir irgendein Gerangel um Einfluss oder Macht aufgefallen. Ich habe stattdessen Loyalität und Sorge um Frau und Kinder beobachtet. Ich habe Liebe und ein festes Zeugnis von unserem himmlischen Vater und seinem Sohn erlebt. Ich habe die unermüdliche Bereitschaft erkannt, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Ich habe die Macht Gottes auf ihnen ruhen gesehen, die sie groß machte und trug. Ich bin Zeuge geworden, wie ihre prophetischen Worte in Erfüllung gingen. Ich habe gesehen, wie die Armen emporgehoben und ganze Völker Kraft ihrer Vollmacht gesegnet wurden und war in Augenblicken bei ihnen, die zu heilig sind, um von ihnen zu sprechen. Ich bezeuge, dass sie die Gesalbten des Herrn sind. Ich bete darum, dass mein Geist gleich dem von Elder Joseph B. Worthlin sein möge, dessen Dahinscheiden zu dieser Berufung führte. Ein Geist, dem jedes Verlangen, beachtet zu werden, fremd ist, der bereit ist, überall hinzugehen und alles zu tun, was die Propheten des Herrn von ihm verlangen, und der sich voll und ganz der Aufgabe widmet, vom Erlöser Zeugnis abzulegen und das Reich Gottes aufzubauen bis zum letzten Atemzug. Die heutigen Zeiten wurden in der Geschichte der Welt lange vorhergesehen. In den Heiligen Schriften ist von Dingen die Rede, die der Herr vor der Grundlegung der Welt verordnet und vorbereitet hat. Die Offenbarungen sprechen von einer großen Sammlung, die stattfinden soll. Jesaja prophezeite, dass das Haus des Herrn auf dem höchsten Berg fest gegründet stehen und die Stimme des Herrn von dort aus die ganze Erde erfüllen würde. Daniel erklärte, dass sie sich wie ein Stein von einem Berg lösen werde, ohne Zutun von Menschenhand. Petrus sprach von der Wiederherstellung von allem. Nephi sah, dass die Kirche des Lammes nicht groß an der Zahl, dafür aber in jedem Land und unter jedem Volk zu Hause sein würde. Wir leben in den Tagen, da der Herr ein wunderbares Werk, ja ein Wunder vollbringt. Wir haben das Glück, dass wir unseren Familien und unseren Nachkommen das Evangelium bringen und bei der Vorbereitung auf das zweite Kommen des Erlösers mithelfen dürfen. Der Herr beschreibt den Zweck der Wiederherstellung so, dass sie der Welt ein Licht sei und uns, seinem Volk, ein Banner sei und vor seinem Angesicht ein Bote sei, den Weg vor ihm zu bereiten. Unsere Aufgabe ist nicht unbedeutend. Es ist kein Zufall, dass wir sind, wer wir sind. Dass wir in schicksalhaften Tagen wie diesen unsere Bündnisse halten, wird uns in alle Ewigkeit zur Ehre gereichen. Ich durfte bereits erleben, wie die Hand des Herrn in aller Welt wirkt. Wir ehren ja die Pioniere, die über die Prärie ins Salzseetal gezogen sind. Heute aber gibt es noch weit mehr Pioniere. Sie ziehen keine Handkarren, sind aber in vielerlei Hinsicht genau gleich. Sie haben durch das Buch Mormon und durch ihre persönlichen Gebete die Stimme des Herrn vernommen. Gläubig und umkehrbereit sind sie in die Wasser der Taufe gestiegen und haben einen festen Stand auf dem fruchtbaren Boden des Evangeliums gefunden. Als Jünger Christi waren sie bereit, für Recht und Wahrheit Opfer zu bringen. Mit der Gabe des Heiligen Geistes ausgestattet, bleiben sie tapfer auf Kurs hin zum ewigen Leben. Wir dürfen nicht vergessen, meine lieben Brüder und Schwestern, wer wir sind und was wir in Händen halten. Wir sind nicht allein in unserem Bestreben, Gutes zu tun. Es gibt in vielen Religionen wunderbare Menschen. Wir sind nicht allein im Beten zu unserem himmlischen Vater oder darin, Antwort auf unser Gebet zu erhalten. Unser himmlischer Vater liebt alle seine Kinder. Wir sind nicht allein darin, um eines größeren Zieles willen Opfer zu bringen. Auch andere handeln selbstlos. Auch andere glauben wie wir an Christus. Es gibt aufrechte und anständige Väter und Mütter in allen Ländern. Sie lieben einander und sie lieben ihre Kinder. Es gibt so vieles, was wir von guten Menschen in unserer Umgebung lernen können. Und doch dürfen wir keine Scheu vor dem haben, was einzig und allein in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu finden ist. Hier allein gibt es das Priestertum Gottes, das von himmlischen Boten auf Erden wiederhergestellt wurde. Hier allein vereinigen sich das Buch Mormon und die Bibel dazu, das göttliche Wesen und das Evangelium Christi in aller Fülle zu verkünden. Hier allein gibt es Propheten Gottes, die Führung vom Himmel überbringen und die die Schlüssel innehaben, die im Himmel binden, was auf Erden gebunden würde. Unser Wissen um die göttliche Mission der Kirche darf uns nicht dazu verleiten, uns überlegen zu fühlen oder arrogant zu sein. Vielmehr sollte sie uns auf die Knie zwingen, damit wir vom Herrn erflehen, er möge uns helfen, das zu sein, was wir sein sollen. Aber bei aller Bescheidenheit brauchen wir nicht schüchtern sein, sondern sollten der Worte des Herrn gedenken, ich zitiere, dies ist meine Kirche und ich werde sie aufrichten und nichts wird sie zu Fall bringen. Zitat Ende. Vor allem aber verkünden wir unseren Erretter und Erlöser Jesus Christus. Alles, was wir sind, alles, was wir jemals sein werden, schulden wir ihm. Obwohl wir seine erhabene Größe voller Ehrfurcht bestaunen, verlangt er vor uns nicht, Abstand zu halten, sondern er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Seine Worte hallen durch alle Jahrhunderte wieder. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Brüder und Schwestern, er lebt. Er ist auferstanden. Er leitet sein heiliges Werk auf Erden. Sein Prophet ist Präsident Thomas S. Monson. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Elder Anderson, we extend our love and offer.
Elder Anderson, wir lieben Sie und beten für Sie. In ihren ersten Lebensjahren verbrachte unsere Nichte Lachelle die Vormittage bei ihrer Großmutter. Durch diese gemeinsamen Stunden hatten sie beiden eine besondere Beziehung. Bald wurde Lachelle 5 Jahre alt und bereitete sich auf die Schule vor. An ihrem letzten gemeinsamen Vormittag las Oma Squire ihrer Enkelin eine Geschichte vor und wiegte sie auf den großen Schaukelstuhl. Wir hatten so viel Spaß zusammen, Lachelle, sagte sie zu ihr. Und jetzt ist es an der Zeit für dich, in die Schule zu gehen. Ich habe dich so lieb. Und was soll ich ohne dich machen? Mit einer Weisheit, die weit über ihre 5 Jahre hinausging, sah Lachelle ihre Großmutter mit ihren großen braunen Augen an. Oma, sagte sie, ich habe dich auch lieb, aber es ist Zeit, dass ich mein Leben in die Hand nehme. Das ist ein guter Rat für jeden von uns. Auch wir müssen unser Leben in die Hand nehmen. Die meisten von uns suchen oder wünschen sich keine tiefgreifende Veränderung. Aber Veränderungen sind ein wesentlicher Teil der Lebenserfahrung. Viele dieser Veränderungen treten ganz automatisch auf unserer Reise durch das Erdenleben ein. Unser Leben verändert sich, wenn wir vom Kind über die Jugend zum Erwachsenen und schließlich alt werden. Einschulung, Mission, Hochzeit, Berufseinstieg und Pensionierung sind alle Beispiele für Meilensteine der Veränderung. Allzu oft zögern wir, in den nächsten Lebensabschnitt einzutreten, die nächste Herausforderung anzunehmen. Vielleicht sind wir zu bequem, zu ängstlich oder es fehlt uns an Glauben. Großmutters Schoß ist oft bequemer als die Prüfungen im Kindergarten. Der Keller unseres Elternhauses mit unzähligen Computerspielen erscheint uns vielleicht reizvoller als die Universität, eine Heirat oder das Berufsleben. Wie können wir also uns am besten auf die Veränderung vorbereiten, denen wir uns im Leben unweigerlich stellen müssen? Erstens, folgen Sie den Propheten. Hören Sie auf den Rat der führenden Brüder. Propheten erheben oft eine warnende Stimme, aber sie erteilen uns auch beständig praktische Ratschläge, damit wir die Stürme des Lebens überstehen. Im ersten Abschnitt von Lehre und Bündnisse erinnert uns der Herr, sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe. Propheten helfen uns, den ständig aufkommenden Veränderungen und Herausforderungen zu stellen. Das bekannte PV-Lied »Folgt dem Propheten« erinnert uns an diesen wichtigen Grundsatz. Doch ganz klare Führung haben wir auf Erd, wenn wir folgen dem, was der Prophet uns lehrt. Zweitens, richten Sie Ihren Blick auf ewige Werte. Sie müssen verstehen, dass Veränderungen und Herausforderungen zum Plan Gottes gehören. Dieses Erdenleben ist vorgesehen als eine Prüfungszeit und um zu sehen, ob sie alles tun werden, was auch immer der Herr, ihr Gott, ihnen gebietet. Um zu prüfen, wie wir unsere gottgegebene Entscheidungsfreiheit nutzen, durchlaufen wir als Sterbliche im Leben jede Menge Veränderungen, Herausforderungen, Schwierigkeiten und Versuchungen. Erst dann sind wir richtig geprüft. In 2. Nephi lesen wir, denn es muss notwendigerweise so sein, dass es in allen Dingen einen Gegensatz gibt. Wenn nicht, könnte Rechtschaffenheit nicht zustande gebracht werden, auch nicht Schlechtigkeit, weder Heiligkeit noch Elend, weder Gutes noch Böses. Die Herausforderungen und Veränderungen des Lebens bieten uns die Möglichkeit zu wachsen, wenn wir unsere Entscheidungsfreiheit rechtschaffen nutzen. Drittens, haben Sie Glauben. Präsident Gordon B. Hinckley ermutigte die Mitglieder der Kirche im Glauben voranzugehen. Wir sehen uns täglich einer Welt voller Schlechtigkeit gegenüber und so können Zweifel, Furcht und sogar Grauen unser Herz beschleichen. Präsident Thomas S. Monson hat uns erklärt, Glaube und Zweifel können in ihrem Herzen nicht nebeneinander existieren, das eine wird das andere vertreiben. In Moroni lesen wir, ohne Glauben kann es gar keine Hoffnung geben. Wir müssen Glauben ausüben, um uns den Herausforderungen und Veränderungen des Lebens zu stellen. Nur so lernen wir. Viertens, seien Sie guten Mutes. Viele unserer Mitglieder überall auf der Welt stehen wirtschaftlichen und anderen Herausforderungen gegenüber. In solchen Zeiten kann man sich leicht mutlos und verlassen fühlen. In der schwierigen Anfangszeit der Kirche gab der Herr den Heiligen den Rat, glücklich zu sein. Seid guten Mutes, kleine Kinder, denn ich bin mitten unter euch und ich habe euch nicht verlassen. In seiner letzten Konferenzansprache vor 6 Monaten erklärte uns Elder Joseph B. Worthlin, wie wir auf Widrigkeiten reagieren sollen. Unter anderem sagte er, wenn Sie das nächste Mal am liebsten laut aufstöhnen würden, versuchen Sie es stattdessen einfach mit Lachen. Es verlängert nicht nur Ihr Leben, sondern bewirkt auch, dass sich all Ihre Mitmenschen wohler fühlen. Lachen und Sinn für Humor können die Bodenwellen auf der Straße des Lebens dämpfen. Es wäre schön, wenn wir alle Veränderungen, die sich im Laufe eines Lebens ereignen, voraussehen könnten. Einige Veränderungen sehen wir kommen. Sicherlich werden alle jungen Männer der Kirche unterwiesen, sich auf eine Vollzeitmission, eine Erfahrung, die das Leben verändert, vorzubereiten. Jeder würdige, alleinstehende Erwachsene versteht, wie wichtig es ist, einen Ehepartner zu wählen und im Heiligen Tempel gesiegelt zu werden. Wir wissen, dass diese Veränderungen kommen und können sie einplanen. Aber wie ist das mit Veränderungen, die uns gänzlich unerwartet treffen? Das sind Veränderungen, über die wir anscheinend keine Kontrolle haben. Konjunkturschwäche, Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Verletzung, Scheidung und Tod sind Beispiele für Veränderungen, die nicht vorhersehen oder erwarten oder gar willkommen heißen. Wie werden wir mit solch unerwarteten Rückschlägen fertig? Die Antwort bleibt die gleiche. Wenn wir auf die Propheten hören, unseren Blick auf ewige Werte richten, Glauben haben und guten Mutes sind, können wir uns den unerwarteten Herausforderungen des Lebens stellen und unser Leben in die Hand nehmen. Das Leben der Pioniere ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie wir Veränderungen akzeptieren und Herausforderungen und Schwierigkeiten meistern sollten. Robert Gardner Jr. wurde im Januar 1845 in einem zugefrorenen Teich in einer abgelegenen Gegend im Osten Kanadas getauft. Gläubig und fleißig wie er war, zog er mit seiner Familie nach Nauvoo und nach vielen Bedrängnissen kam er im Oktober 1847 ins Salzseetal. Dort angekommen, schlug er sein Lager an einem Platz namens Old Fort auf, der nur ein paar Straßen von diesem Konferenzzentrum entfernt ist. In seiner handgeschriebenen Geschichte berichtet er, ich schierte meine Ochsen ab, setzte mich auf die zerbrochene Deichsel des Wagens und sagte, dass ich keinen Tag mehr weitergehen könne. Er hatte nichts, als er begann, für sich selbst und für seine Familie ein neues Leben aufzubauen. Die ersten Jahre waren schwer, aber nachdem sein Bruder Archibald und er begannen hatten, Mühlen am Mill Creek und am Jordan River zu bauen, wurde es allmählich besser. Ein paar Jahre später erlitt er einen herben Rückschlag. Das Wasser, das seine Mühle antrieb, wurde am oberen Lauf abgezweigt und so war sein Teil des Bachs trocken. Der Versuch, einen 10 Kilometer langen Kanal zu bauen, scheiterte. Ich zitiere nochmal aus seinem Tagebuch. Der Kanal brach immer wieder und erwies sich als Fehlschlag. Dadurch verlor ich meine gesamte Ernte und meine Mühle lief nicht. Ich hatte kein Vieh mehr und war völlig pleite. Als wäre das noch nicht Prüfung genug, lesen wir in seinem nächsten Tagebucheintrag, dass er auf Mission nach Kanada berufen wurde. Einige Monate später verließ er seine Familie und reiste mit einer Gruppe von Missionaren mit Handkarren, Dampfschiff und Eisenbahn in sein Missionsfeld. Er beendete seine Mission, kehrte zu seiner Familie zurück und durch harte Arbeit und Fleiß konnte er sich wieder etablieren und das ging ihm gut. Nur ein paar Jahre später hatte Bruder Gardner ein paar Freunde auf seiner Farm in Mill Creek im Salzital eingeladen. Einer sagte: Ich freue mich, dass du dich von deiner Pleite so gut erholt hast. Es geht dir fast so gut wie zu der Zeit, bevor du alles verloren hast und auf Mission gegangen bist. In Roberts Tagebuch lesen wir: Ich antwortete, ja, es ging mir einmal gut. Und dann verlor ich alles und jetzt habe ich schon fast Angst vor einer weiteren Missionsberufung. Tatsächlich, wenige Stunden später besuchten mich ein paar Nachbarn, die in Salt Lake an einer Versammlung teilgenommen hatten und erzählten mir, dass mein Name unter denen war, die heute auf eine Mission nach Süden berufen worden waren, um dort eine neue Siedlung zu errichten und Baumwolle anzupflanzen. Wir sollten sofort aufbrechen. Er schrieb darüber: Ich schaute umher, spuckte aus, nahm meinen Hut ab und kratzte mich am Kopf und sagte: In Ordnung. Robert Gardner wusste, was es bedeutet, mit Veränderungen im Leben fertig zu werden. Er folgte dem Rat der Brüder und nahm Berufungen an, auch wenn es nicht gelegen kam. Er liebte den Herrn sehr und zeigte seinen starken und nachgiebigen Glauben zusammen mit erstaunlichem Humor und Gutmütigkeit. Robert Gardner Jr. wurde später ein führender Pionier bei der Besiedlung des Südens von Utah. Dieser Mann und unzählige Pioniere wie er inspirieren uns, weiterzumachen und uns furchtlos den vielen Veränderungen und Herausforderungen, die das Leben uns bringt, zu stellen. Mögen wir gehorsam, gläubig und fröhlich unser Leben in die Hand nehmen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich möchte zu Elder Snows Worten hinzufügen, dass Hal Gardner in meiner Mission in Kanada war. Seine erste Aufgabe war, dahin zu gehen, wo Bruder Gardner sich der Kirche angeschlossen hatte. Elder Gardner, der in unserer Mission ist, war auch Missionspräsident. Der Chor und die Anwesenden singen jetzt Herr, unser Erlöser, Nummer 5 im deutschen Gesangbuch. Und nach dem Lied wird Schwester Barbara Thompson, zweite Ratgeberin in der FAV-Präsidentschaft, zu uns sprechen. Nach ihren Worten spricht Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 12 Apostel zu uns.
Dies ist die 179. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Vor 4 Jahren, als ich im Hauptausschuss der FAV tätig war, hatte ich den Auftrag, einige Führungsbeamte der FAV und des Priestertums zu schulen. Nachdem ich morgens an einem anderen Ort einen Sketch-Show durchgeführt hatte, waren wir gerade rechtzeitig angekommen. Nach dem Anfangsgebet und dem Gebet sollte ich sprechen. Als Anfangslied wurde das Lied »Die Zeit ist nur kurz« angesagt. Mir war der Titel dieses Liedes unbekannt und ich dachte, das sei als Anfangslied aber seltsam. Ich hatte noch gar nicht gesprochen, da sang man schon »Die Zeit ist nur kurz«. Als wir das Lied anstimmten, erkannte ich schnell, dass es darum ging, wie wenig Zeit bleibt, die Evangeliumsbotschaft zu verkünden und Seelen zu Christus zu bringen. Die 4. Strophe ging mir den ganzen Abend und seither immer wieder durch den Kopf. Dort heißt es im englischen Original, hab dein Ziel fest im Auge, ehe der Satan dich prüft. Die Last deiner Berufung kennt er genau. Und wenn auch dornig ist der Weg, Jesus ist bei dir. Sein starker Arm die Dämonen vertreibt. Sein starker Arm die Dämonen vertreibt. Die Botschaft dieser Worte lautet, was immer auch im Leben geschieht, Jesus Christus hat die Macht zu erretten. Durch sein göttliches Opfer hat er den Weg bereitet, wie wir ewiges Leben erlangen können. Es ist wahrhaftig sein Werk, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Er hat uns aufgefordert, ihn daran zu unterstützen, und zwar indem wir einander helfen, all das zu tun, was zu ewigem Leben führt. In der allgemeinen FAV-Versammlung im letzten September hat Schwester Beck 3 Punkte beschrieben, die uns unserem Ziel, dem ewigen Leben, näher bringen, und zwar: erstens, an Glauben und Rechtschaffenheit zunehmen. Zweitens, die Familie und das Zuhause stärken. Drittens, dem Herrn und seinen Kindern dienen. Das bedeutet auch, die Armen und Bedürftigen ausfindig zu machen und für sie zu sorgen. Wir wissen, der Satan wird uns versuchen und prüfen, wenn wir uns bemühen, diese 3 Punkte zu erfüllen. Aber der Herr hat verheißen, dass er uns stark machen wird. Er wird uns helfen. Als Kind brachten meine Eltern mir bei, dass der himmlische Vater und Jesus Christus mich lieben. Mir wurde gesagt, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals nicht gewusst hätte. Sie brachten mir bei, dass Jesus Christus unser Erlöser ist und wir nur durch ihn errettet werden können. Mir wurde auch gesagt, dass ich jeden Tag beten muss, damit mein Glaube zunimmt. Ja, dass ich sogar immer beten muss. Mir wurde gesagt, dass mein Wissen und mein Zeugnis von der Wahrheit des Evangeliums wachsen, wenn ich die Heiligen Schriften lese und studiere. Ich lernte, Gott zu lieben und dass ich ihm meine Liebe zeigen kann, indem ich seine Gebote halte. Ich lernte als Kind auch, wie wichtig der Tempel ist. In meiner Jugend lernte ich, dass ich auf dem Weg zum ewigen Leben bleiben würde, wenn ich heilige Tempelbündnisse einging und hielt. Wir alle müssen das ganze Leben an diesen Grundsätzen halten, damit wir an Glauben und Rechtschaffenheit zunehmen. Wir haben alle zugleich die Pflicht und das Recht, die Familie und das Zuhause zu stärken. Für jeden sieht die familiäre Situation anders aus. Manche Familien verstehen aus Vater, Mutter und Kindern, die noch bei ihnen wohnen. Manche Eltern haben keine Kinder mehr zu Hause. Viele Mitglieder der Kirche sind alleinstehend oder alleinerziehend. Andere leben verwitwet allein. Wie auch immer die Familie aussieht, jeder von uns kann daran arbeiten, seine eigene oder andere Familien zu stärken. Dazu möchte ich folgendes Beispiel anführen. Ich hatte mal einen Auftrag in der Gegend von Boise in Idaho zu erledigen. Nach einer Schulung am Samstagnachmittag übernachtete ich bei meiner Nichte und ihrer Familie. Abends, bevor die Kinder zu Bett gingen, hatten wir einen kurzen Familienabend mit einer Geschichte aus der Heiligen Schrift. Ihr Vater erzählte, wie Lehi seinen Kindern beigebracht hatte, dass sie sich an der eisernen Stange, dem Wort Gottes, festhalten müssen. Wenn sie sich an der eisernen Stange festhielten, wären sie stets sicher und sie würden Freude und Glück finden. Falls sie die eiserne Stange aber losließen, liefen sie Gefahr, im schmutzigen Wasser des Flusses zu ertrinken. Um das den Kindern zu veranschaulichen, wurde die Mutter die eiserne Stange, die sie festhalten mussten. Und der Vater spielte den Teufel, der versuchte, die Kinder aus der sicheren Umgebung und vom Glück wegzuzerren. Die Geschichte gefiel den Kindern und sie lernten dabei, wie wichtig es ist, sich an der eisernen Stange festzuhalten. Nach der Geschichte war es Zeit für das Familiengebet. Ihre Mutter erinnerte sie daran, für den Bischof zu beten, der ein schweres Augenleiden hatte. Die dreijährige Brooklyn sprach an diesem Abend das Gebet. Sie dankte dem himmlischen Vater für alle Segnungen und bat ihn dann flehentlich: Segne den Bischof, denn seine Augen sind kaputt. Am nächsten Morgen gingen wir zur Abendmahlsversammlung und setzten uns. Brooklyn und ihre 5 Jahre alte Schwester Kennedy schauten zum Podium und sahen dort den Bischof stehen. Die Mädchen zeigten auf den Bischof und sagten ganz aufgeregt zu ihrer Mutter: Schau, da ist der Bischof. Dann schauten sie sich kurz bestätigend an, als wollten sie sagen: Wir haben für den Bischof gebetet und jetzt geht es ihm besser. Sie beteten voller Glauben und wussten, dass der himmlische Vater ihr demütiges Gebet erhören würde. Die Heiligen Schriften, der Familienabend und das Familiengebet machen die Familie stark. Wir müssen jede Gelegenheit ergreifen, Familien zu stärken und einander zu unterstützen, damit wir auf dem rechten Weg bleiben. Sein ganzes Erdenleben lehrte der Erlöser, dass wir füreinander sorgen und einander helfen sollen. Er heilte Kranke, machte Lahme gehend, Blinde sehend und öffnete den Tauben die Ohren. Er lehrte die Menschen das Evangelium. Er segnete die Menschen und wirkte große Wunder. Überall bietet uns die Möglichkeit, den Bedürftigen zu helfen. Ich fürchte, jeder von uns ist irgendwann im Leben auf die eine oder andere Weise arm oder benötigt Hilfe. Denn sind wir nicht alle Bettler? Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: Gott sieht uns und er wacht über uns. Was wir brauchen, gibt er uns aber normalerweise durch andere Menschen. Es ist also sehr wichtig, dass wir einander dienen. Als ich letzten Sommer unterwegs war, fegte ein heftiger Sturm mit Regenschauern durch unser Viertel. Ein riesiger Baum war vom Nachbarschaftsgrundstück auf unser Grundstück gefallen und hatte die Stromleitung gekappt. Der Baum musste weg, bevor die Leitungen instand gesetzt und die Stromversorgung wiederhergestellt werden konnten. Früh morgens rief ich meinen Bruder an, der sobald wie möglich mit passendem Gerät anrücken wollte. Ich rief auch meinen Bischof an. Innerhalb weniger Minuten waren mein Bischof, die Heimlehrer, mein ehemaliger Pfarrpräsident und 10 Brüder aus meiner Gemeinde mit ihren Kettensägen da und machten Kleinholz. Meine Besuchslehrerin brachten am Abend Essen vorbei. Viele Männer und Brüder von der HP-Gruppe, vom Ältestenkollegium und Männer aus der Nachbarschaft kamen die folgenden Abende, um uns beim Aufräumen zu helfen. Damals war ich bedürftig. Ich brauchte die Hilfe anderer. Meine Mutlosigkeit wandelte sich in Freude und Dankbarkeit. Ich fühlte mich geliebt und umsorgt. Diese Menschen erkannten schnell, wo Not am Mann war. Sie lebten nach ihrer Überzeugung und demonstrierten, wie real ihre Bündnisse waren. Am Hauptsitz der Kirche erhielten wir oft Dankschreiben von Menschen, die keine Mitglieder sind, denen nach einer Flut, einem Sturm, einem Erdbeben oder einer sonstigen Katastrophe von Mitgliedern geholfen wurde. Danke für Ihre stete Bereitschaft zu dienen, zu lieben, zu geben und so ein wahrer Jünger Christi zu sein. Wir müssen unser Ziel fest im Auge haben, während wir uns bemühen, an Glauben und Rechtschaffenheit zuzunehmen, die Familie und das Zuhause zu stärken und dem Herrn und seinen Kindern zu dienen. Der Satan mag uns trotzen, doch ich gebe Zeugnis von Jesus Christus und der Macht des Sühnopfers, das uns ermöglicht, seinen Willen zu tun und dabei unsere Anstrengungen auszuweiten. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, Sister Thompson.
Danke, Sister Thompson. Vielen Dank den bemerkenswerten Frauen dieser Kirche. Brüder und Schwestern,
Meine Botschaft zur Osterzeit, die ich heute geben möchte, ist an alle gerichtet, aber besonders an diejenigen, die allein sind oder sich allein fühlen oder schlimmer noch, sich verlassen fühlen. Dazu gehören diejenigen, die sich danach sehnen, verheiratet zu sein, diejenigen, die einen Ehepartner verloren haben und diejenigen, die Kinder verloren haben oder nie mit Kindern gesegnet waren. Wir fühlen mit den Ehefrauen, die von ihrem Mann verlassen wurden, Ehemännern, deren Frau fortgegangen ist, Kindern, die Vater oder Mutter verloren haben oder beide. Zu dieser umfangreichen Gruppe kann auch ein Soldat zählen, fern der Heimat, ein Missionar, der in den ersten Wochen unter Heimweh leidet, oder ein arbeitsloser Vater, der fürchtet, dass seine Familie die Angst in seinen Augen sieht. Kurz gesagt, kann sich jeder von uns ab und an darin wiederfinden. All diesen Menschen möchte ich von der einsamsten Reise berichten, die jemals angetreten wurde, und den endlosen Segnungen, die sie der gesamten Menschheit einbrachte. Ich spreche von der einsamen Aufgabe des Heilands, die Bürde unserer Errettung ganz allein zu tragen. Er sagte sehr zutreffend: Ich allein trat die Kelter, von den Völkern war niemand dabei. Ich sah mich um, doch niemand wollte mir helfen. Ich war bestürzt, weil keiner mir beistand. Wie Präsident Uchtdorf bereits sagte, wissen wir aus den Schriften, dass die messianische Ankunft Jesu in Jerusalem am Sonntag vor dem Pascha-Fest, also genau an einem Tag wie heute, ein großer publikumswirksamer Augenblick war. Aber das Verlangen, an seiner Seite zu sein, ließ sehr schnell nach. Schon bald wurde Jesus den israelitischen Führern jener Tage vorgeführt. Zunächst Hannas, dem ehemaligen Hohepriester, dann Kaiaphas, dem amtierenden Hohepriester. In ihrer Hast, ein Urteil zu fällen, verkündeten diese Männer und ihre Räte ihren Richterspruch schnell und zornig und riefen: Wozu brauchen wir noch Zeugen? Er ist schuldig und muss sterben. Damit wurde er vor die Fremdherrscher im Land gebracht. Herodes Antipas, der Tetrarch von Galiläa, verhörte ihn einmal und Pontius Pilatus, der römische Statthalter in Judäa, zweimal, wobei er beim zweiten Mal der Menge verkündete: Ich selbst habe in eurer Gegenwart verhört und habe keine der Anklagen bestätigt gefunden. Und dann gab Pilatus den Befehl, Jesus zu geißeln und kreuzigen. Eine Handlung, die ebenso skrupellos wie unlogisch war. Pilatus' frisch gewaschene Hände hätten gar nicht befleckter und unreiner sein können. Diese kirchliche und politische Ablehnung wurde noch persönlicher, als sich die Menschen auf der Straße ebenfalls gegen Jesus wandten. Ironischerweise saß gemeinsam mit Jesus ein echter Gotteslästerer im Gefängnis, ein Mörder und Revolutionär, bekannt als Barabbas. Dieser Name oder Titel bedeutet auf Aramäisch Sohn des Vaters. Da es zum Pascha-Fest die Tradition gab, einen Gefangenen freizulassen, fragte Pilatus die Leute: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: Barabbas. Und so wurde ein gottloser Sohn des Vaters freigelassen, während der wahre Sohn des himmlischen Vaters zur Kreuzigung verurteilt wurde. Dies war aber auch eine sehr aufschlussreiche Zeit für diejenigen, die Jesus besser kannten. Am schwersten können wir aus dieser Gruppe wohl Judas Iskariot verstehen. Wir wissen, dass der göttliche Plan erforderte, dass Jesus gekreuzigt wurde, aber es ist ein schmerzlicher Gedanke, dass einer seiner besonderen Zeugen, der zu seinen Füßen saß, ihn beten hörte, sah, wie er andere heilte und seinen Einfluss spürte, ihn und alles, was er war, verraten konnte. Und das für 30 Silberstücke. Niemals in der Weltgeschichte hat man mit so wenig Geld so viel Schande erworben. Es ist nicht an uns, über Judas zu richten, aber Jesus sagte über seinen Verräter, für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Natürlich erlebten auch andere Gläubige schwierige Augenblicke. Nach dem letzten Abendmahl bat Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes, auf ihn zu warten, während er sich allein in den Garten Gethsemane begab. Er warf sich zu Boden und betete zu Tode betrübt, und im Bericht steht, dass sein Schweiß wie Blut war, als er den Vater anflehte, diesen vernichtenden, grausamen Kelch an ihm vorübergehen zu lassen. Aber natürlich konnte er nicht vorübergehen. Als er nach diesem schmerzlichen Gebet zurückkehrte, fand er seine drei führenden Apostel schlafend vor. Was ihn zu der Frage veranlasste, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Dies geschah noch zweimal, bis er bei seiner dritten Rückkehr mitfühlend sagte, sie sollen jetzt weiterschlafen und sich ausruhen. Doch für ihn würde es keine Ruhe geben. Wenig später, nach Jesu Festnahme und Erscheinen vor Gericht, leugnete Petrus, als er beschuldigt wurde, Jesus zu kennen und einer seiner Vertrauten zu sein, dies nicht nur einmal, sondern dreimal. Wir wissen nicht alles, was dort geschah, und wir wissen auch nicht, welchen Rat der Heiland seinen Aposteln unter vier Augen zu ihrem Schutz gegeben haben mag. Aber wir wissen, dass Jesus klar war, dass nicht einmal diese Getreuen am Ende zu ihm stehen würden. Und er hatte es Petrus vorausgesagt. Dann, als der Hahn krähte, wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und weil Gott als notwendig erachtete, wurde der Freundeskreis um Jesus immer kleiner. Dies unterstreicht der kurze Vers in Matthäus: Alle Jünger verließen ihn und flohen. Petrus blieb nah genug, dass man ihn wiedererkannte und ihn befragte. Johannes stand mit der Mutter Jesu unten am Kreuz. Insbesondere blieben wie immer die gesegneten Frauen im Leben des Erlösers so nahe bei ihm, wie sie konnten. Aber im Wesentlichen setzte er seine einsame Reise zurück zu seinem Vater ohne Trost oder Begleitung fort. Und nun spreche ich mit Bedacht, ja mit Ehrfurcht, von dem wahrscheinlich schwersten Augenblick auf diesem einsamen Weg zur Sühne. Ich spreche von den letzten Augenblicken, auf die sich Jesus verstandesmäßig und körperlich wohl vorbereitet hatte, die aber gefühlsmäßig und geistig wahrscheinlich nicht in ihrer gesamten Tragweite vorausgeahnt hatte. Jener abschließende Abstieg in die lähmende Verzweiflung, von Gott verlassen zu sein, als er in Einsamkeit, wie sie größer nicht sein kann, ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Den Verlust an weltlicher Unterstützung hatte er kommen sehen, aber dies konnte er bestimmt nicht begreifen. Er hatte doch zu seinen Jüngern gesagt, die Stunde ist schon da, in der ihr versprengt werdet, jeder in sein Haus, und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Der Vater hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Mit der ganzen Überzeugung meiner Seele bezeuge ich, dass er wirklich in Vollkommenheit das tat, was seinem Vater gefiel, und dass der vollkommene Vater seinen Sohn in jener Stunde nicht allein gelassen hat. Ja, ich bin davon überzeugt, dass im gesamten irdischen Wirken Christi der Vater seinem Sohn wohl niemals näher war als in diesen qualvollen letzten Augenblicken. Doch damit das größte Opfer seines Sohnes sowohl vollständig als auch eigenständig war, entzog der Vater Jesus kurz den Trost durch seinen Geist, die Unterstützung, die seine Gegenwart ihm bot. Es war für die Wirksamkeit des Sühnopfers erforderlich, ja sogar entscheidend, dass dieser vollkommene Sohn, der niemals ein schlechtes Wort verloren, noch falsch gehandelt, noch etwas Unreines berührt hatte, erkannte, wie sich der Rest der Menschheit fühlt, wenn man solche Sünden begeht. Damit sein Sühnopfer unbegrenzt und ewig sein konnte, musste er erfahren, wie es ist, wenn man nicht nur körperlich, sondern auch geistig stirbt. Musste er spüren, wie es ist, wenn sich der Geist Gottes zurückzieht und man sich vollständig, erbärmlich und hoffnungslos verlassen fühlt. Aber Jesus hielt durch. Er machte weiter. Die Güte in ihm ließ den Glauben triumphieren, sogar als er größtem Schmerz ausgesetzt war. Das Vertrauen, auf das er baute, sagte ihm trotz seiner Gefühle, dass Gottes Mitgefühl immer da ist, dass Gott immer treu ist und uns nie verlässt oder im Stich lässt. Als dann der letzte Pfennig gezahlt war, als Jesu Entschlossenheit, die Sache treu zu Ende zu führen, so offensichtlich wie unverrückbar war, da war es endlich glücklicherweise vollbracht. Allen Widerständen zum Trotz und ohne jemanden, der ihm half oder ihn stützte, stellte Jesus von Nazareth, der lebendige Sohn des lebendigen Gottes, körperliches Leben dort wieder her, wo der Tod herrschte, und brachte freudige geistige Erlösung aus höllischer Dunkelheit und Verzweiflung. Mit Glauben an den Gott, von dem er wusste, dass er da ist, konnte er im Triumph sagen, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Brüder und Schwestern, einer der tröstlichsten Gedanken in der Osterzeit ist, dass Jesus völlig allein einen so langen, einsamen Weg ging, und wir dies deshalb nicht tun müssen. Seine einsame Reise verschaffte uns großartige Begleiter für unsere Sparversion dieses Weges. Den Vater im Himmel, der mit Barmherzigkeit für uns sorgt, seinen geliebten Sohn, der uns ein verlässlicher Gefährte ist, die großartige Gabe des Heiligen Geistes, Engel im Himmel, Angehörige auf beiden Seiten des Schleiers, Propheten und Apostel, Lehrer, Führer und Freunde. All diese und noch weitere wurden uns dank des Sühnopfers Jesu Christi und der Wiederherstellung seines Evangeliums als Begleiter auf unserem Weg durch die Sterblichkeit gegeben. Laut erschallt von Golgothas Gipfel die Wahrheit, dass wir niemals allein oder ohne Hilfe gelassen werden, auch wenn es uns manchmal so vorkommen mag. Ja, unser aller Erlöser hat gesagt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern mein Vater und ich kommen wieder zu euch und bleiben bei euch. Meine andere Bitte zur Osterzeit ist, dass diese Szenen vom einsamen Opfer Christi durchwirkt mit Augenblicken, in denen er verleugnet, verlassen und mindestens einmal offen verraten wurde, niemals von uns wiederholt werden. Er ging einmal allein. Ich möchte uns bitten, dass er nie mehr ohne unsere Hilfe und Unterstützung Sünde gegenübertreten muss, dass er nie wieder teilnahmslose Zuschauer sieht, wenn er sie oder mich auf seiner heutigen Via Dolorosa entdeckt. Mögen wir uns nun unmittelbar vor dieser heiligen Woche Pascha-Donnerstag mit dem Pascha-Lamm, der Sündenfreitag mit dem Kreuz, der Sonntag der Auferstehung mit dem leeren Grab, noch mehr als Jünger des Herrn Jesus Christus erweisen. Nicht nur in Worten und nicht nur in behaglichen Zeiten, sondern auch in Taten und mit Mut und Glauben. Auch dann, wenn der Pfad einsam und unser Kreuz nur schwer zu tragen ist. Mögen wir in dieser Osterwoche und auch sonst immer zu Jesus Christus stehen, allzeit und in allem, und überall, wo auch immer wir uns befinden mögen, selbst bis in den Tod. Denn so hat er ja auch zu uns gestanden, als er wirklich seinem Tod entgegensah und als er vollkommen allein dastehen musste. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Jordan's waters, when his work had just begun.
choir just sang, der Chor sang soeben, dies ist mein geliebter Sohn. Wir bedanken uns beim Tabernakelchor für die schöne Musik, mit der er uns heute Morgen erfreut hat, und bei allen, die in dieser Konferenzversammlung zu uns gesprochen haben. Ich habe jetzt das Vergnügen, zu Ihnen sprechen zu dürfen, und nach meinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Wir danken, o Gott, für den Propheten«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Donald L. Hallstrom von der Präsidentschaft der 70er. Die abschließende Versammlung dieser Konferenz beginnt um 14 Uhr heute Nachmittag. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich begrüße Sie von Herzen. Die Aufgabe, zu Ihnen zu sprechen, stimmt mich demütig, und doch bin ich dankbar, dass ich dies jetzt tun kann. Seit wir uns vor 6 Monaten zur Generalkonferenz versammelt haben, ist immer offensichtlicher geworden, dass die Verhältnisse auf der Welt nicht unbedingt so aussehen, wie wir es uns wünschen würden. Die Weltwirtschaft, die vor 6 Monaten zu erlahmen schien, macht nun offenbar einen Sturzflug, und schon seit vielen Wochen sind die finanziellen Aussichten eher düster. Dazu kommt, dass die moralischen Grundfesten der Gesellschaft weiter bröckeln, während diejenigen, die bemüht sind, diese Grundfesten zu bewahren, oft verspottet und manchmal sogar angeprangert und verfolgt werden. Kriege, Naturkatastrophen und persönliche Schicksalsschläge kommen hinzu. Man kann leicht den Mut verlieren und zynisch in die Zukunft blicken. Oder sogar Angst haben vor dem, was auf uns zukommen kann, wenn man zulässt, dass man sich nur mit dem beschäftigt, was in der Welt und in unserem Leben falsch läuft. Heute möchte ich jedoch, dass wir unsere Gedanken von den Problemen, die uns umgeben, abwenden und uns stattdessen auf unsere Segnungen als Mitglieder der Kirche konzentrieren. Der Apostel Paulus verkündete, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Keiner von uns kommt ohne Probleme und Herausforderungen oder sogar tragische Erlebnisse und Schicksalsschläge durchs Leben. Schließlich sind wir vor allem auch hier, um zu lernen und durch solche Erfahrungen zu wachsen. Wir wissen, dass es Zeiten gibt, in denen wir leiden, in denen wir trauern und in denen wir bekümmert sind. Aber es heißt, Adam fiel, damit Menschen sein können, und Menschen sind, damit sie Freude haben können. Wie können wir trotz allem, was wir erleben, Freude haben? Dazu steht in den Heiligen Schriften, darum seid guten Mutes und fürchtet euch nicht, denn ich, der Herr, bin mit euch und werde euch beistehen. In der Geschichte der Kirche in dieser Evangeliumszeit, der Fülle, gibt es zahlreiche Erfahrungen derer, die zu kämpfen hatten und doch standhaft und guten Mutes blieben und das Evangelium Jesu Christi zum Mittelpunkt ihres Lebens machten. Diese Einstellung lässt uns alles überstehen, was auf uns zukommen mag. Sie beseitigt die Schwierigkeiten nicht, aber versetzt uns in die Lage, uns unseren Problemen zu stellen, sie direkt anzugehen und siegreich daraus hervorzugehen. Man kann gar nicht all die Beispiele von Menschen aufzählen, die schwierige Umstände erlebten, jedoch nicht aufgaben und schließlich obsiegten, weil ihnen ihr Glaube an das Evangelium und an den Erlöser die nötige Kraft gab. Heute Morgen möchte ich 3 solcher Beispiele anführen. Zunächst erzähle ich ein Beispiel aus meiner Familie, eine bewegende Geschichte, die mich immer angespornt hat. Meine Urgroßeltern mütterlicherseits, Gibson und Cecilia Sharp Condy, lebten in Clackmannan in Schottland. Ihre Angehörigen arbeiteten im Kohlebergbau. Sie lebten zufrieden, umgeben von Verwandten und Freunden und wohnten in recht angenehmen Verhältnissen in einem Land, das sie liebten. Dann hörten sie die Botschaft der Missionare der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage an und bekehrten sich mit ganzer Seele. Sie vernahmen den Ruf, sich in Zion zu sammeln und wussten, dass sie diesem Ruf folgen mussten. Um das Jahr 1848 verkauften sie ihre Habe und bereiteten sich auf die gefährliche Reise über den weiten Atlantischen Ozean vor. Mit 5 kleinen Kindern gingen sie an Bord eines Segelschiffs. Ihr ganzer Besitz passte in eine winzige Truhe. Sie fuhren knapp 5000 Kilometer über das Meer, 8 lange beschwerliche Wochen auf der tückischen See, in denen sie Ausschau hielten und warteten, bei schlechtem Essen, schlechtem Wasser und ohne jede Hilfe außerhalb dieses kleinen Schiffes. Inmitten solcher Umstände, die die Seele bedrückten, wurde der kleine Nathaniel krank. Es gab keinen Arzt, keinen Laden, wo man Medizin hätte kaufen können, um sein Leid zu lindern. Man beobachtete ihn. Sie beteten für ihn. Sie warteten und sie weinten, während sich sein Zustand von Tag zu Tag verschlechterte. Als er schließlich für immer die Augen schloss, zerriss es ihnen das Herz. Ihr Kummer wurde noch dadurch vermehrt, dass das Seerecht eingehalten werden musste. Das heißt, der kleine Körper wurde in ein Segeltuch gewickelt, mit einem Gewicht beschwert und dem kalten Ozean übergeben. Als sie weitersegelten, wussten nur die Eltern, wie erdrückend dieser Schmerz für ein wundes Herz war. Doch mit einem Glauben, der aus ihrer tiefen Überzeugung von der Wahrheit und ihrer Liebe zum Herrn erwachsen war, setzten Gibson und Cecilia ihren Weg fort. Sie fanden Trost in den Worten des Herrn: In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Wie dankbar bin ich doch für Vorfahren, die den Glauben besaßen, Heim und Heer zurückzulassen und nach Zion zu reisen, die Opfer gebracht haben, die ich mir kaum vorstellen kann. Ich danke meinem himmlischen Vater für das Beispiel an Glauben, an Mut und an Entschlossenheit, das Gibson und Cecilia Sharp Condy mir und allen ihren Nachkommen gegeben haben. Als nächstes erzähle ich Ihnen von einem sanftmütigen, glaubensvollen Mann, der den Frieden und die Freude verkörpert, die das Evangelium Jesu Christi in unser Leben bringen kann. Ich sehe John Groberg hier unter den Zuhörern. Ich weiß, er erinnert sich daran. Spät am Abend glitt auf einer Pazifikinsel ein kleines Boot leise zu seinem Ankerplatz an einem einfachen Landungssteg. 2 Polynesierinnen halfen Melimulipola aus dem Boot und geleiteten ihn zu dem ausgetretenen Pfad, der zur Dorfstraße führte. Die Frauen bestaunten die hellen Sterne, die am mitternächtlichen Himmel funkelten. Das Mondlicht begleitete sie auf ihrem Weg. Melimulipola jedoch konnte diesen schönen Anblick, den Mond, die Sterne, den Himmel nicht genießen, da er blind war. Bruder Molipola hatte ganz normal sehen können, bis zu einem schicksalhaften Tag, als für ihn bei der Arbeit auf einer Ananasplantage das Licht plötzlich zur Finsternis wurde und aus dem Tag ewige Nacht. Er war bedrückt und verzweifelt, bis er die gute Nachricht des Evangeliums Jesu Christi hörte. Er brachte sein Leben in Einklang mit den Lehren der Kirche und spürte wieder Hoffnung und Freude. Bruder Molipola und seine Lieben hatten eine lange Fahrt unternommen, nachdem sie gehört hatten, dass jemand, der das Priestertum Gottes trug, die pazifischen Inseln besuchte. Er wollte einen Segen. Und ich durfte ihm, gemeinsam mit einem anderen Bruder, der das melchisedekische Priestertum trug, diesen Segen geben. Als wir geendet hatten, bemerkte ich, dass Tränen aus seinen blinden Augen strömten, über seine braunen Wangen rollten und schließlich auf sein Gewand tropften. Er fiel auf die Knie und betete: O Gott, du weißt, dass ich blind bin. Deine Diener haben mich gesegnet und gesagt, dass ich meine Sehkraft wiedererlangen kann. Ob ich in deiner Weisheit Licht sehen werde oder ob ich alle Tage meines Lebens Finsternis vor Augen habe, ich werde dir doch auf ewig dankbar sein für die Wahrheit deines Evangeliums, die ich nun sehen kann und die meinem Leben Licht schenkt. Er stand auf, lächelte und dankte uns für den Segen. Dann verschwand er in der Stille der Nacht. Still war er gekommen, still ging er wieder. Aber ich werde ihn nie vergessen. Ich musste an die Worte des Meisters denken: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Meine Brüder und Schwestern, ein jeder von uns hat dieses Licht in seinem Leben. Wir sind nicht allein, wie dunkel der Weg auch sein mag. Mir gefällt besonders gut, was M. Louise Haskins geschrieben hat. Ich zitiere: Am Jahrestor, da stand der Mann, ihn sprach ich an und bat: Gib mir ein Licht, auf das ich sicher geborgen ins Ungewisse gehen mag. Doch er sprach: Auf, geh in die Finsternis und ergreife Gottes Hand. Das ist dir dienlicher als Licht und sicherer als jeder Weg. Zuletzt erzähle ich noch von einer Frau, die trotz unermesslich schwieriger Umstände nicht aufgab und schließlich obsiegte. Die Geschichte, Bruder Uchtdorf, beginnt in Ostpreußen nach dem Zweiten Weltkrieg. Im März 1946, weniger als ein Jahr nach dem Ende des Krieges, wurde Ezra Taft Benson, damals ein Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel, beauftragt, gemeinsam mit Frederick W. Babel durch Europa zu reisen, eigens zu dem Zweck, die Mitglieder zu besuchen, festzustellen, was sie brauchten und die nötige Hilfe zu leisten. Elder Benson und Bruder Babel berichteten später, was eine Schwester, deren Zeugnis sie gehört hatten, erlebt hatte. Nach dem Krieg unterstand das Gebiet, wo sie gelebt hatte, nicht mehr dem Staat, dem sie angehörte. Sie und ihr Mann hatten in Ostpreußen ein idyllisches Leben geführt. Dann war der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Ihr geliebter junger Mann fiel in den letzten Tagen der schrecklichen Kämpfe in ihrem Heimatland, und sie blieb mit den vier Kindern allein zurück. Die Besatzungsmächte entschieden, dass die Deutschen aus Ostpreußen nach Westdeutschland zu ziehen hatten, um dort neu anzufangen. Die Frau war Deutsche, also musste sie gehen. Es war eine Reise von über 1500 Kilometern, und es blieb ihr keine andere Wahl, als sich zu Fuß auf den Weg zu machen. Sie durfte nur das Allernötigste mitnehmen, so viel sie eben in ihren kleinen Leiterwagen laden konnte. Außer ihren Kindern und den wenigen Habseligkeiten nahm sie ihren starken Glauben an Gott und an das Evangelium, wie es dem neuzeitlichen Propheten Joseph Smith offenbart worden war, mit. Sie und ihre Kinder machten sich im Spätsommer auf die Reise. Da sie weder Lebensmittel noch Geld hatte mitnehmen können, war sie gezwungen, unterwegs auf den Feldern und in den Wäldern ihre tägliche Nahrung zu suchen. Dabei lauerte ständig Gefahr von verängstigten Flüchtlingen oder plündernden Truppen. Aus den Tagen wurden Wochen und aus den Wochen Monate, und die Temperaturen sanken unter den Gefrierpunkt. Tag für Tag stolperte sie vorwärts über den gefrorenen Boden, das jüngste Kind, ein Baby, im Arm. Die drei anderen Kinder schleppten sich hinter ihr her. Das älteste, 7 Jahre alt, zog den kleinen Leiterwagen, der all ihr Hab und Gut enthielt. Zerrissenes Sackleinen war um ihre Füße gewickelt, der einzige Schutz, den sie hatten, denn ihre Schuhe waren ihnen schon längst von den Füßen gefallen. Dünne, zerlumpte Jacken bedeckten ihre dünne, zerlumpte Kleidung, ihr einziger Schutz vor der Kälte. Bald fing es an zu schneien, und die Tage und Nächte wurden zum Albtraum. Jeden Abend versuchte die Frau für sich und die Kinder einen Unterschlupf zu finden, eine Scheune oder einen Schuppen. Und sie drängten sich aneinander, um sich zu wärmen, ein paar dünne Decken vom Wagen über sich ausgebreitet. Sie musste ständig gegen die überwältigenden Ängste ankämpfen, dass sie umkommen würden, ehe sie ihr Ziel erreichten. Und dann geschah eines Morgens das Unvorstellbare. Als sie erwachte, durchlief sie ein kalter Schauer. Der kleine Körper ihrer 3-jährigen Tochter lag kalt und regungslos da, und sie begriff, dass der Tod ihr Kind geholt hatte. Obwohl die Trauer sie übermannte, wusste sie, dass sie mit den anderen Kindern weiterziehen musste. Doch zuerst nahm sie das einzige Werkzeug, das sie besaß, einen Esslöffel, um für ihr kleines, kostbares Kind in dem gefrorenen Boden ein Grab zu schaufeln. Doch der Tod war auf ihrer Reise noch mehrmals ihr Begleiter. Ihr 7-jähriger Sohn starb an Hunger oder an der Kälte oder an beidem. Wieder war der Esslöffel ihre einzige Schaufel, und wieder grub sie Stunde um Stunde, um die sterblichen Überreste ihres Sohnes sanft in die Erde zu legen. Als nächstes starb ihr 5-jähriger Sohn, und wieder benutzte sie den Esslöffel als Schaufel. Verzweiflung übermannte sie. Sie hatte nur noch ihre kleine Tochter, das Baby, das immer schwächer wurde. Schließlich, gegen Ende ihrer Reise, starb auch das Baby in ihren Armen. Der Löffel war inzwischen kaputt, also grub sie Stunde um Stunde mit bloßen Fingern ein Grab in die gefrorene Erde. Ihr Schmerz wurde unerträglich. Wie konnte es sein, dass sie hier im Schnee am Grab ihres letzten Kindes kniete? Sie hatte ihren Mann verloren und alle ihre Kinder. Sie hatte ihren weltlichen Besitz aufgegeben, ihr Haus und sogar ihre Heimat. In diesem Augenblick überwältigender Trauer und völliger Fassungslosigkeit meinte sie, ihr Herz werde buchstäblich zerbrechen. In ihrer Verzweiflung überlegte sie, wie sie sich selbst das Leben nehmen könnte, wie es so viele ihrer Landsleute getan hatten. Es wäre so leicht, in der Nähe von einer Brücke zu springen, dachte sie, oder sich vor einen herannahenden Zug zu werfen. Doch dann, als diese Gedanken sie bestürmten, sagte etwas in ihr: Geh auf die Knie und bete. Sie ignorierte die Eingebung, bis sie sich ihr nicht länger widersetzen konnte. Sie kniete nieder und betete inbrünstiger, als sie es jemals im Leben getan hatte. Lieber Vater im Himmel, ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. Ich habe nichts mehr, nur noch meinen Glauben an dich. Ich spüre, Vater, trotz der tiefen Verzweiflung meiner Seele, eine überwältigende Dankbarkeit für das Sühnopfer deines Sohnes, Jesus Christus. Ich kann nicht zum Ausdruck bringen, wie sehr ich ihn liebe. Ich weiß, dass ich wieder mit meiner Familie zusammen sein werde, weil er für mich gelitten hat und gestorben ist. Weil er die Ketten des Todes zerrissen hat, werde ich meine Kinder wiedersehen und die Freude erleben, sie großzuziehen. Auch wenn ich jetzt in diesem Moment nicht mehr weiterleben will, werde ich es doch tun, damit wir eines Tages als Familie vereint sein werden und gemeinsam zu dir zurückkehren können. Als sie schließlich an ihrem Ziel in Karlsruhe eintraf, war sie völlig abgemagert. Bruder Babel sagte, ihr Gesicht sei ganz grau gewesen, die Augen rot und geschwollen, die Gelenke traten hervor. Sie war buchstäblich kurz vor dem Hungertod. Kurze Zeit darauf gab sie in einer Versammlung der Kirche ein herrliches Zeugnis. Sie sagte, von all den notleidenden Menschen in ihrem trauernden Land gehöre sie zu den Glücklichsten, weil sie wisse, dass Gott lebt, dass Jesus der Messias ist und dass er gestorben und auferstanden ist, damit wir wieder leben können. Sie bezeugte, dass sie wusste, dass sie, wenn sie treu bis ans Ende ausharrte, mit denen, die sie verloren hatte, wieder vereint sein und im celestialen Reich Gottes errettet sein werde. In den Heiligen Schriften lesen wir, siehe die Rechtschaffenen, die Heiligen des Heiligen Israels, sie, die an ihn geglaubt haben, sie, die das Kreuz der Welt ertragen haben, sie werden das Reich Gottes ererben und ihre Freude wird voll sein, immer da. Ich bezeuge Ihnen, dass die Segnungen, die uns verheißen sind, unermesslich sind. Die Sturmwolken mögen sich sammeln, Regen mag auf uns herabprasseln, doch unsere Kenntnis vom Evangelium und unsere Liebe zum himmlischen Vater und zu unserem Erlöser werden uns trösten und Kraft geben und Freude in unser Herz bringen, wenn wir untadelig wandeln und die Gebote halten. Nichts in dieser Welt kann uns dann besiegen. Meine lieben Brüder und Schwestern, fürchten Sie sich nicht. Seien Sie guten Mutes. Die Zukunft ist so hoffnungsvoll wie Ihr Glaube. Ich verkünde, dass Gott lebt und dass er unsere Gebete hört und erhört. Sein Sohn Jesus Christus ist unser Erretter und unser Erlöser. Die Segnungen des Himmels erwarten uns. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our beloved Father in heaven,
unser geliebter himmlischer Vater, wir danken dir für die geistige Süße dieses Sabbatmorgens, dass wir uns hier versammeln dürfen, um dich zu verehren und in Klarheit und Macht belehrt zu werden. Wir bitten dich um einen Segen, dass wir die Stärke und die Disziplin haben, um das anzuwenden und unser Leben zu stärken. Wir danken dir, Herr, für Propheten, ja, für Präsident Thomas S. Monson, für seine Stärke, für seinen Mantel, für seinen Segen. Wir danken dir auch für seine Ratgeber und die Apostel. Und wir bitten für sie. Wir sind dir besonders dankbar für deinen Sohn, für sein Sühnopfer, das das alles möglich gemacht hat. Und wir tun das in seinem Namen, im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the 100th.
Dies war eine Übertragung von der 179. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.